Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30. Auch heute wieder zu meiner Unterstützung mit dabei die Allgäuer Eislauflegende Fabi und nicht zu vergessen die Stimme des Nordens, der Sören. Grüß euch Jungs.
Hallo zusammen.
Mahlzeit und schönen guten Abend, kann man schon fast sagen, oder? Dieses Mal zu gewohnter Uhrzeit und zur gewohnten Tageszeit, nee, nicht, aber zum gewohnten, wie sagt man da, Termin, zum wöchentlich,
montags. Immer wieder montags, grüßt das Murmeltier. Ja, absolut. Jungs, was soll ich sagen, bis Weihnachten heißt es für uns jetzt voll durchziehen. Ich habe jetzt mal geschaut, wir haben noch 4-mal Bundesliga, einmal haben wir noch ein Achtelfinalpokal und noch einmal Champions League. Und das Beste an der ganzen Sache, es gibt dieses Jahr keine Länderspielpause mehr. Da können wir es kurz machen. Nationalmannschaft hat es geschafft, ist bei der WM 26 dabei. Und mehr werden wir da, glaube ich, heute auch nicht drüber verlieren müssen, oder?
Ja, ich glaube, ist ja Fan der Nationalmannschaft.
Ja, genau, das krasse Gegenteil von Fan im Moment. Ja, ich glaube, dass wir uns qualifizieren für die WM-Meisterschaft war unausweichlich mit der Qualität, die man dann eben auch im Vergleich zur Slowakei oder eben auch Nordirland hat. Aber es waren jetzt keine Highlight-Spiele und ich glaube, wir sind alle froh oder viele, mit denen man spricht, sind froh, dass jetzt bis zur Winterpause im Prinzip wieder der vermeintlich beste Fußball, den es gibt, einfach weitergeht mit Bundesliga, Champions League, sprechen wir sicherlich gleich auch noch drüber. Also es geht endlich wieder, die heiße Phase der Saison geht los.
Genau, Schlag auf Schlag. Ja, und Fabi, die Playoffs, denke ich mal, werden ja auch noch mal im März dann etwas spannend werden. Da sind ja auch noch die ein oder andere Nation mit bei, die dann noch ums Weiterkommen hofft, ne?
Also ich habe mir das mal angeguckt, es war erstmal schwierig zu verstehen, diesen Modus und wer gegen wen nach der Auslosung. Ich war dann heilfroh, dass ich mal irgendwann eine Seite gefunden habe, die das dann auch übersichtlich darstellen konnte. Also klar, du hast natürlich schon noch ein paar Namen drin, die man vielleicht so im ersten Moment dann schon auch mit einer Qualifikation in Verbindung bringen könnte. Polen, Italien. Doch aber meines Erachtens auch ein paar kleinere Nationen, wo ich jetzt beispielsweise auch diesen Aufschrei, den ja Chris Kramer zum Beispiel gemacht hat, ehrlicherweise nicht wirklich nachvollziehen kann. Und da passt dann auch dazu, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber wenn man sich dann so ein bisschen die Qualifikation von den Italienern anguckt oder dann die zweite Halbzeit gegen Norwegen zu Hause, ja, ich glaube, dann brauchst du nicht die ganz große Moralkeule rausholen als ach so große Fußballnation, die unbedingt mit dabei sein muss. Muss man dann schon fairerweise auch sagen, ja, auch in Europa muss man sich sportlich für die WM qualifizieren und in der Gruppe hätte ja eigentlich auch so eine vermeintliche Großmacht durchaus alle Möglichkeiten gehabt, weiterzukommen, oder?
Also definitiv ist nicht mehr das Italien, was war noch vor knapp 12 Jahren oder noch später, noch länger her, in Deutschland zum Beispiel gesehen haben. Ne? Ich meine, die Nationalmannschaft hat es, glaube ich, die letzten Jahre da, gerade was die WM-Qualifikationen, Teilnahmen angeht, nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ne?
Ich glaube, die haben doch die letzten zwei.
Waren sie nicht mit dabei?
Letzten zwei oder drei Weltmeisterschaften? Zwei?
Mhm. Ja, und wenn man dann mal liest, dass dann so Debütanten wie Jordanien, Usbekistan oder auch die Kapverden mit dabei sind, es wird auf jeden Fall wieder ein sehr interessantes Panini-Heft werden bei der
WM dann. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, wenn du Panini-Heft ansprichst, ich glaube, es wird schon eine krasse Herausforderung sein für Panini selber, überhaupt für 48 Mannschaften dieses Monsterheft ja irgendwo auf den Markt zu bringen und zu drucken. Gleichzeitig für diejenigen, die es gerne sammeln, eine ganz schöne Mammutaufgabe.
Teuer.
Teuer. Und was dann aber auch noch dazu kommt, und da bin ich ja wirklich auch bei all den Experten, jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, jetzt sind wir als Kinder groß geworden mit einer WM, wo wirklich alle Spiele eng waren. Das war wirklich das Höchste der Gefühle. Das ist für mich auch immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich bei einer WM den Fernseher einschalte, ist ein anderer Blickwinkel der Kamera, es ist eine andere Beleuchtung, das ist was ganz Besonderes. Wirst du mich jetzt vorm Fernseher sehen, wenn die Kapverden gegen irgendeine südamerikanische Mannschaft spielen, Nicht wirklich. Dann kommt noch die Zeitverschiebung mit dazu. Die macht es dann ehrlicherweise auch noch mal ein bisschen unattraktiver, zumindest in der Vorrunde. Was ganz außergewöhnlich ist, es gibt ja auch ein Sechzehntelfinale, hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben bei einer WM. Und das kommt dann schon ein Stück weit mit Qualitätsverlust einher, würde ich behaupten. Und dann eben auch noch der Fakt, dass wir eine Nationalmannschaft haben, die einfach, ja, ich meine, jetzt sucht euch mal irgendein Wort aus oder die Zuschauer, ich möchte es jetzt nicht aussprechen, aber dieser Mix ist im Moment nicht wirklich sexy, um es mal so auszudrücken.
Man hört raushören, die Vorfreude bei Fabi ist enorm für 26.
Ja, ich glaube, das ist gefühlt auch noch so weit weg. Klar, wenn du dann im Sommer bist, wenn dann das Weltmeisterschaftsfeeling dann so ein bisschen hier auch im Land ankommt, dann schaut man natürlich einige Spiele an, aber ja, im Moment ist das noch so weit weg und die Auftritte der Nationalmannschaft haben bis jetzt auch keine Freude bereitet. Identifikation ist nicht so da. Also ja, lass uns im Sommer nochmal drüber sprechen, ob wir das Trikot uns jetzt angezogen haben oder nicht.
Ja, zumindest das Trikot macht auf jeden Fall Vorfreude, können wir, glaube ich, festhalten, ne? Ist auf jeden
Also
Fall
ich
ein
muss,
Hingucker.
ich war zufälligerweise auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken und bin dann mal bei Adidas auch gelandet. Klar, muss wirklich theoretisch eine Kaufempfehlung aussprechen für dieses Jubiläumstrikot der Nationalmannschaft. Gibt es auch noch in Langarm. Finde ich wirklich eins der schönsten Trikots seit, glaube ich, Jahrzehnten.
Definitiv.
Also dieses ohne Farben, nur mit dem alten Logo, ganz in weiß, finde ich echt mega stark.
Das stimmt, das stimmt. Gut, und jetzt, Sören, du hast es gerade angesprochen, kommen wir zum Kerngeschäft, kommen wir zur Bundesliga. 11. Spieltag, den Auftakt machten die Mainzer zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Ja, und was sollen wir da sagen? Ja, nach einem 0-1 Pausenrückstand und nach einer guten Leistungssteigerung in Halbzeit 2 verdienen die Mainzer sich da am Ende dann noch den Punkt auf jeden Fall. Mehr als verdient. Am Ende kann man aber, glaube ich, festhalten, für die Tabelle war es ein Punkt für die Moral, aber wirklich weitergebracht hat es die Mainzer nicht.
Ja, klar, wenn du die zweite Halbzeit ansprichst, wo sie das 0-1 dann nochmal weggemacht haben, muss man sagen, musst du den Punkt mitnehmen. Ich glaube, dass sie auch näher dran waren, dann vielleicht sogar den Heimsieg zu holen, als die Hoffenheimer den Auswärtssieg. Aber es bleibt dabei, glaube ich, dass sie vorne im Sturm, und das ist, glaube ich, auch das, was im Sommer das große Thema war, den Abgang von Burkhardt konnten sie, finde ich, im Moment überhaupt nicht ersetzen oder konnten sie nicht ersetzen. Das hat man in dem Spiel auch gesehen. Also ihnen fehlt ein richtiger Stürmer. Und es wird schwer. Es wird ein langer Weg, glaube ich, auch jetzt bis zur Pause, die Punkte zu sammeln und da unten auch mal ein bisschen mehr rauszukommen. Klar, den Punkt musst du mitnehmen, aber es ist natürlich viel zu wenig. Und jetzt mit Blick auch auf die Conference League, das ist natürlich jetzt so ein Wettbewerb, solche Spiele, die dann vielleicht auch ja, das Ganze nochmal ein bisschen schwieriger macht, in der Bundesliga immer bei 100% zu sein. Und dementsprechend wird es ein langer Weg für die Mainzer.
Aber Fabi, zumindest hatte ich am Freitag den Eindruck, dass die Mainz auf jeden Fall von der Geschlossenheit, von der Mannschaftsstärke her mit den besten Eindruck machen von den Mannschaften, die momentan so die letzten Plätze belegen.
Das ist
Was man so am
natürlich jetzt,
Wochenende gesehen hat.
ja gut, was man jetzt am Wochenende gesehen hat. Ich glaube, an sich kannst du jetzt den Mainzer in der Situation, in der sie stecken, haben sie, glaube ich, eigentlich auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein ganz okayes Spiel gemacht. Wie er auch sagt, es fehlt halt irgendwo dann am Ende des Tages Qualität, und zwar vor allem in der Offensive. Und das ist ja der große Unterschied, den solche Mannschaften eigentlich in den Vorjahren immer hatten. Du hattest dann durchaus auch mal bei den Mainzern den einen oder anderen drin, der zumindest mal 10, 15 Tore im Jahr garantiert hat. Der fehlt dir dieses Jahr. Und dann wird es irgendwann dann schwierig. Und ich glaube, das Positivste eigentlich an dem Spiel am Freitagabend war, dass man nochmal zurückgekommen ist, den Ausgleich erzielen konnte. Vielmehr stand dann natürlich Dominic Kohr irgendwo im Rampenlicht zum wiederholten Male. Und das auch vollkommen zu Recht, dass er da auch jetzt im Moment in den Medien durchaus auch mal die ein oder andere Schelte bekommt, weil das teilweise schon mehr als nur grenzwertig ist, was er da macht. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, es ist mit Sicherheit ein Bärendienst, den er seiner Truppe da beschert hat, auch für die kommenden Wochen, weil gehen wir davon aus, dass er durchaus ein paar Spiele gesperrt sein wird.
Also ich gehe ganz fest davon aus, dass es mindestens 3, eher 4 Spiele werden, dass er auf dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr spielen wird. Ich habe am Sonntag gestern das Derby Arsenal gegen Tottenham geschaut. Und wenn ich mir da manche Situationen angeguckt habe mit offener Sohle aus vollem Lauf und alles Mögliche, wo in keinster Weise der VAR überhaupt mal eingegriffen hat, sondern einfach alles durchgewunken wurde. Also es ist schon arg grenzwertig gewesen. Klar, der Platzverweis bei Chor jetzt völlig zu Recht, ist jetzt Rekordhalter auch mit den meisten Bundesliga-Platzverweisen. Man muss aber auch sagen, war jetzt die 3. rote Karte und 6-mal waren es gelb-rote Karten. Und Dani da Costa hat ihn ja auch hinterher ein bisschen in Schutz genommen. Sicherlich einer der, ja, kann man glaube ich sagen, der härtesten Spieler der Bundesliga, der sich auch nicht schont. Aber nie hat ja glaube ich auch ein Statement bei Instagram, Sören war es, meine ich, rausgebracht. Mhm. Einmal entschuldigt bei Mörstedt und auch gesagt, dass es ihm definitiv nicht darum geht, irgendwelche Spieler zu verletzen, sondern dass es einfach seine Spielweise ist.
Gut, aber ja. Da darf man auch, dazu kommen noch, glaube ich, 110 gelbe Karten. Wenn man das dann mal hochrechnet, du hast dann auch, glaube ich, vor ein paar Wochen war Dennis Undaff. Und das ist ja nicht der Einzige, der sich dahingehend schon mal geäußert hat. Und das ist oft mehr als nur sehr, sehr grenzwertig ist, was da von seiner Seite aus kommt. Und ja, aber wenn wir schon beim Thema Instagram sind, dann können wir mit Sicherheit auch gleich bei den Schwarz-Gelben letztendlich über dieses Thema sprechen. Aber das ist dann ja schon auch in einer gewissen Hinsicht ein bisschen geheuchelt, weil wenn du das Foul am Freitagabend siehst, ja. Boah, da ganz ehrlich, kann auch ganz anders ausgehen. Und dann sprechen wir hier mit Sicherheit nicht mehr um eine Entschuldigung bei Instagram.
Nee, eher von vorsätzlicher Körperverletzung. Ne? Ja gut, aber zumindest
also das hat er ist jetzt, schon ein bisschen zu wild, finde ich dann.
Da hat er auf jeden Fall schon mal den ersten Platz eingenommen vor Nowotny und Luis Gustavo und Stefan Effenberg, Fabi, du hast gerade mit 110 schon angesprochen, liegt dann auch nur noch 4 gelbe Karten vor ihm, dann hätte er den Rekord dann auch noch für sich.
Ja, aber... Du hast jetzt die 3 Namen genannt, die auch relativ weit oben in der Statistik sind. Aber da muss man ja sagen, das waren auch Bundesligaspieler, die eine gewisse Qualität haben. Man muss ja sagen, bei Dominic Chor, vielleicht auch ein bisschen böse gesagt, kaschieren diese Diskussionen ja auch so ein bisschen vielleicht das Niveau vielleicht, dass er eben auch oder dass es ein Zeichen dafür ist, dass er in Zweikämpfen oft zu spät kommt. Dass er vielleicht gar nicht so sehr das Niveau, das Top-Niveau für die Bundesliga hat. Ja, wenn ich an Luis Gustavo denke, sicherlich auch in der Phase einer der besten Spieler der Bundesliga. Also das ich glaube, diese vielen Kartenflut oder die Kartenflut kaschiert, glaube ich, auch die fehlende Qualität dann eben auf einem gewissen Niveau bei Dominic Chor.
Ja, mit Sicherheit auch ein bisschen. Noch kurz zur TSG Hoffenheim. 5. Bundesliga-Spiel in Folge, weiterhin ungeschlagen. Sich auf Platz 7 jetzt ein bisschen festgesetzt, schon 5 Punkte Vorsprung auf Platz 8. Also da sieht es momentan sehr gut aus. Hätten in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon mit 2, 3 Toren Unterschied führen müssen. Und dann gehen sie da eigentlich auch als Sieger am Ende in Mainz vom Platz. Fabi, lass doch zum...
Bitte? Ich wollte nur noch kurz dazu sagen, das ist wahrscheinlich der unbeliebteste Gast der oberen Tabellenregion ist, zumindest für die vermeintlichen Top-Clubs, die mit Sicherheit da in der einen oder anderen Situation keine TSG Hoffenheim benötigen würden oder richtig. Brauchen würden.
Ja, aber ich glaube, die werden sie bis zum Ende der Saison da oben mit dabei haben. Fabi, lass doch mal zum Samstag kommen, der ziemlich torreich war. Im Schnitt 5 Tore am Samstag, 29 Tore. Ja, und die meisten Tore fielen in München.
Jawohl. Das sagen wir mir. ja, wie fangen wir an? Also grundsätzlich muss man sagen, war es eigentlich, ich weiß, wie ich es ganz einfach zusammenfassen kann. Also die Freiburger haben das wirklich sehr clever gemacht in den ersten 20 Minuten nach Standardsituationen, wo sie einfach stark sind, auch 2 Tore gemacht. Einmal Manuel Neuer, wirklich, das ist das, was ich vor ein paar Wochen mal angesprochen habe. Ja, wo man einfach merkt, okay, das sind dann so Situationen, wo er vielleicht über seinen Zenit hinaus ist, wenig überraschend in dem Alter, in dem er sich befindet. Dazu noch ein paar ja, Unaufmerksamkeiten, Und das merkst du dann bei den Bayern halt einfach, dass es im Moment sehr, sehr lange Wochen sind, auch mit der Nationalmannschaft. Die erste Elf, die auf dem Platz stand, war eigentlich bis auf Manuel Neuer, glaube ich, komplett unterwegs auf internationaler Reise. Und dann hat Freiburg den größten Fehler gemacht, glaube ich, den du überhaupt machen kannst gegen den FC Bayern. Du führst 2-0 und fängst an, komplett dich hinten reinzustellen. Wie sagt man da, wie die Maus vom, nee, wie das Kaninchen vor der Schlange? Sagt man das so?
Ja.
Ja. Und die Bayern dann angefangen, ab Minute wirklich 20, also in der Minute 19, ja, das 2 zu 0 gefahren, ab Minute 20 die Bayern wirklich Powerplay gespielt. Und das war der Moment, wo ich dann wusste, okay, meine Mädels wollen gleich los, ich kann ganz beruhigt abschalten und mir abends dann die Sportschau angucken. Weil dann nimmt der FC Bayern im Moment mit der individuellen Klasse in Michael Olise, in Harry Kane, der wirklich manchmal nicht gut genug davonkommt in so einem Spiel, was für Räume er schafft, wie er die Gegenspieler auf sich zieht. Dazu hast du dann, wie gesagt, so viel individuelle Klasse auf dem Platz, die dir dann zumindest noch vor der Halbzeit das 2-2 macht. Und dann sind wir mal ehrlich, dann ist der Qualitätsunterschied einfach so groß zwischen Freiburg und Bayern, dass die zweite Halbzeit dann einfach ja, seinen Lauf der Dinge nimmt. Und da kannst du jetzt natürlich auch von Mentalität sprechen. Ich glaube, sowas hat es auch seit langer Zeit in München auch nicht mehr gegeben, im 2 zu 0 wie sagt man da, umzukehren in den 6 zu 2 Sieg. Am Ende dann für meine Verhältnisse ein, zwei Tore zu hoch, aber gut für Selbstvertrauen. Und der Fehler lag hier eindeutig bei den Freiburgern, die einfach nach dem 2-0 zum Spielen aufgehört haben. Und den Vorwurf müssen sie sich ankreiden lassen.
Ja, kann man, glaube ich, so komplett zu den Büchern legen. Gut zusammengefasst, Fabi. Sören, allerdings würde ich auch sagen, diese mangelnden Konzentrationsfehler, gerade in der Anfangsphase, sollten auf jeden Fall ein Fingerzeig für Mittwoch sein, eine Warnung für Mittwoch sein, weil das können die Bayern sich da, wenn du da 2-0 schnell zu hinten liegst, kann es schwierig werden gegen Arsenal.
Ja, aber da glaube ich, können wir auch ehrlich sein, das wird den Bayern in so einem Spiel nicht passieren. Ja, und da wird die Mannschaft sicherlich mit einem ganz anderen Fokus reingehen. Für die Bundesliga, das hat man jetzt auch am Wochenende gesehen, kannst du dir immer vielleicht mal ein, zwei Schläfrigkeiten leisten. So, aber jetzt gegen Arsenal unter der Woche, da werden wir nochmal eine viel, viel fokussiertere Mannschaft sehen. Und das wird, also auf das Spiel bin ich wirklich gespannt. Das ist sicherlich im Moment das Duell der beiden, ja, durchaus mit den beiden, die beiden besten Mannschaften in Europa. Arsenal spielt auch im Moment eine klasse Saison in der Premier League. Vor allem defensiv unglaublich stark. Da müssen die Bayern sich auch erstmal durchbeißen. Also das wird sicherlich mit eins der Top-Spieler unter der Woche.
Ja. Letzte Statistik, die ich da noch habe: 5 von 8 Bundesliga-Gegentoren zuletzt, Fabi, nach Standards bei den Bayern. Arsenal jetzt am Wochenende auch sehr, sehr viele Standards gespielt, sehr, sehr stark bei Standardsituationen. Sollte, glaube ich, ein Hauptaugenmerk drauf liegen, jetzt unter der Woche.
Ich glaube, es wird, wie gesagt, so wie Sören aussagt, ich glaube, da wird ganz anders auch in das Spiel reingegangen. Ich meine, du hattest ja jetzt beispielsweise Luis Diaz auch, der erst am Donnerstag, glaube ich, von der Nationalmannschaft zurückkam. Ich meine, klar, dass du dann irgendwo ein bisschen müde Beine hast, aber der Mittwoch wird dann ja nochmal ein ganz andere oder ganz andere Reize aus lösen bei dir, jedem einzelnen Spieler. Ich meine, klar, am Ende des Tages ist es der wahrscheinlich stärkste Gegner, den du im Moment bespielen darfst, dazu noch auswärts. Deswegen sage ich auch, so wie du in der Tabelle im Moment in der Champions League dastehst, würde eigentlich ein Punkt vollkommen ausreichen. Alles ist, glaube ich, drin. Leichte Vorteile sehe ich im Moment tatsächlich aber eher bei Arsenal. Eben auch aufgrund der Heimstärke oder dadurch, dass sie zu Hause spielen. Aber wie gesagt, du kannst mit breiter Brust rangehen. Ich glaube, am Wochenende hast du dann danach St. Pauli, glaube ich, auch nochmal zu
Genau,
Hause. Also das heißt, du kannst volle Kapelle auffahren. Bin gespannt, wen er auf dem Flügel bzw. auf der 10 spielen lässt. Diaz ja gesperrt. Karl der Große könnte eine Option sein, wobei ich eher vermute, so wie ich Vinny Kompany einschätze, tatsächlich, dass er hier gegen Arsenal eher auf Gnabry setzen wird, sofern er fit ist. Ich bin gespannt.
Und im Mittelfeld, Fabi, jetzt Kimmich und Goretzka oder eher Kimmich, Pavlovic? Eher ein Goretzka-Spiel, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass er in dem Spiel eher auf Goretzka, weil er da ein bisschen mehr Körperlichkeit auch reinbringen will, hinten rechts Leimer, würde ich vermuten, Stanisic auf der linken Seite, und dann hast du eigentlich schon fast deine Aufstellung. Interessant, wie gesagt, wird es eigentlich nur vorne drin. Ich glaube, so ein Spiel für Lennart Kahl natürlich für den Lernprozess enorm. Auf der anderen Seite merkt man ihm schon auch in vielen Situationen noch an, dass es vor allem körperlich schon auch nochmal die nächsten ein, zwei Jahre für ihn darum geht, da sich wirklich ein Stück weit zu steigern. Technisch brauchen wir nicht reden, aber ob das dann ein Spiel ist für ihn, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, das sind die Spiele, wo die Jungs natürlich viel, viel lernen und dran wachsen. Aber es ist das Topspiel, glaube ich, vor Weihnachten schlechthin für den FC Bayern. Ich glaube, der letzte wirklich ganz große Name. Ansonsten sollte es vom Programm her wirklich, ja, wie sagt man, alles recht machbar sein. Aber das ist eigentlich nach Paris so die Messlatte tatsächlich. Und dann kannst du zeigen und kannst dir trotzdem ja eigentlich tabellarisch alles erlauben. Und deswegen sage ich eigentlich, mit einem Unentschieden wäre ich zum Beispiel, wenn du nach Hause fährst, wirklich super zufrieden. Ja. Würde vollkommen ausreichen.
Gut. So, mit einem Unentschieden wäre mit Sicherheit auch der VfL Wolfsburg am Wochenende zufrieden gewesen. Allerdings kassieren die Wolfsburger jetzt schon die vierte Heimspielniederlage in Folge, warten seit 14 Heimspielen unglaublich auf den Sieg zu Hause. Ja, und gegen Leverkusen schon zur Halbzeit, beziehungsweise nach 34 Minuten schon 0-3 hinten gelegen. Es nimmt weiter seinen Lauf in Wolfsburg.
Ja, und man muss eigentlich auch zu diesem Wochenende sagen, sie waren eigentlich, wenn man das Spiel nimmt, nicht weit weg, Punkte zu holen, weil ich fand, sie haben einen guten Auftritt gezeigt. Was man sagen muss zu den Leverkusern, sie waren brutal effektiv. Sie hatten vor dem Tor einfach auch, ich glaube, gefühlt drei Chancen und haben drei Tore gemacht. Wolfsburger waren sehr bemüht, wenn man auch die Expected Goal Statistik nimmt, 2,62. Und Leverkusen nur eins. Also das spricht ja auch schon oder zeigt deutlich, dass die Wolfsburger nicht so weit weg waren. Und am Ende, klar, steht die nächste Niederlage. Steht auch das Vakuum auf der Sportdirektorposition. Also der VfL nimmt im Moment ja gefühlt alles mit, was schlecht läuft. Aber ich fand, spielerisch waren sie jetzt auch, waren sie nicht weit weg. Und das vielleicht macht das Mut, je nachdem, was jetzt auf der Trainerposition auch noch passiert. Aber spielerisch, ich glaube, das ist dieser Catch-up-Effekt. Es muss einmal irgendwie rauskommen und dann könnte es durchaus passieren, dass der VfL auch mal einen kleinen Lauf zeigt. Aber im Moment, ja, es ist im Moment nicht weit davon entfernt, dass der Knoten platzt, aber irgendwas fehlt einfach noch. Und trotzdem, das Spiel gegen Leverkusen war nicht schlecht.
Ich würde vielleicht auch noch damit reinnehmen, dass es natürlich auch in Phasen des Spiels echt unglücklich aus Wolfsburger Sicht lief. Und da spreche ich jetzt vor allem die, was war es, 60. ungefähr, der vermeintliche zweite Treffer der Wolfsburger.
Ja, als Abseits, ne?
Und da muss ich ja wirklich sagen, als unbeteiligte Person, wie gesagt, Wolfsburg-Leverkusen kann ich ja sehr, sehr neutral angucken, zum Glück. Das ist für mich eine Frechheit, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein Abseits dann auch zu entscheiden, weil hier werden Linien über Linien gelegt, so lang, bis dann irgendwo Millimeter Abseits vermeintlich nachgewiesen werden kann. Das kann doch nicht im Sinne des Fußballs und auch im Sinne des VARs sein. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Das war am Ende des Tages, war es für mich ein Tor, gleiche Höhe. Im Zweifel für den Angeklagten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber da bin ich dann halt einfach raus. Lass dann in der Theorie da das zweite Tor fallen. Ich glaube, dann hast du auch nochmal ein bisschen anderen Spielverlauf, würde ich behaupten. Ja. Oder seht ihr das anders?
Geh ich vollkommen mit dir, Fabi. Ja.
Und dann hast du halt auf der anderen Seite, kannst du es natürlich jetzt positiv den Leverkusen dann auslegen. Muss man ja auch ganz ehrlich sagen, klar, super effizient, brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist ein Auswärtsspiel. Hast deine drei Tore gemacht. Wirklich auch, wer mir echt gut gefallen hat an dem oder in dem Spiel, war Tillmann. Fand ich, hat ein ganz gutes Spiel gemacht, auch Jonas Hofmann im Übrigen. Und der Lauf der Leverkusener geht weiter und mittlerweile sieht es auch in der Tabelle ein bisschen besser aus. Trotzdem muss man sagen, und das bleibt für mich am Ende des Tages stehen, Leverkusen ist im Moment eine Mannschaft, die auch ziemlich viel gibt in einem Spiel oder den Gegner auch oft sozusagen ein Stück weit einlädt, um wieder ins Spiel zurückzukommen. Und am Ende kannst hier jetzt von einem souveränen 3-1 Auswärtssieg sprechen. Du könntest aber genauso gut auch sagen, naja, wenn dir ein bisschen das Spielglück, wenn es eher auf die andere Seite, auf die Wolfsburger Seite fällt, dann hätte es durchaus da auch nochmal ein ganz, ganz enges Spielchen am Ende des Tages im Zweifel haben können. Also da war schon, das muss schon auch in die Wahrheit mit rein, wenn ihr mich fragt.
Ja, Leverkusen hat jetzt 6 der letzten 7 Spiele, Bundesliga-Spiele gewonnen. Und wenn man nach der Tabelle geht, seit 9 Spieltagen ist ja hier neue Coach an der Seitenlinie bei Leverkusen, wären sie nur 2 oder 3 Punkte hinter den Bayern. Also von daher läuft es in Leverkusen. Jetzt unter der Woche zu Gast bei City. Mal schauen, wie es da dann aussieht. Ich gehe davon aus, dass sie da Lehrgeld bezahlen werden.
Wollte ich gerade sagen. Und das ist das, was ich ja so schlimm finde international. Das ist eine Mannschaft, die sich in der Tabelle wieder oben ranrobt und dann fährt die zu City und bekommt 4, 5, 6 Kisten. Denen wird es nicht besser gehen als Dortmund. Da brauchen wir doch gar nicht diskutieren.
Nee, gehe ich auch stark von aus, dass es nichts gibt. So, kommen wir zum Tabellenkeller-Duell. Ganz unten tief drin sind der FC Augsburg und der HSV. Die Serien gehen weiter. Im 5. Duell der beiden Mannschaften gewinnt wieder die Heimmannschaft. Und ein ganz wichtiger Sieg für Sandro Wagner und den FCA.
Ja, ganz wichtig. Was sagen wir zum Spiel? Ich glaube, Torchancen waren jetzt nicht unbedingt viele da. Ganz im Gegenteil, im Prinzip kannst du sagen, in der zweiten Halbzeit war der HSV besser. Die Augsburger hatten die eine Chance von Kade und die ist reingegangen. Da gewinnt Augsburg mit 1-0. Klar, wenn du dann eben ein Tor schießt, dann bist du auch der verdiente Sieger. Aber ich glaube, gerade auch mit Blick auf die zweite Halbzeit wäre es schon unentschieden gerecht gewesen. HSV war eigentlich gut drin. Aber so spielerisch weiterentwickelt hat sich der FCA jetzt, auch in der Länderspielpause, fand ich, bis jetzt noch nicht.
Ja, aber was wir zumindest geschafft haben, jetzt nach 11 Spieltagen das erste Mal 0 gespielt. Davor ja auch immer mindestens ein Gegentor kassiert. Ja gut, ich meine, 10 Punkte nach 11 Spieltagen ist jetzt auch nicht das Beste. Aber zumindest erstmal wieder ein bisschen das Umfeld auch beruhigt, ne? Glaube ich, ganz wichtig in Augsburg.
Also du kannst es natürlich schon nach dem 1-0 so dir vielleicht hindrehen. Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, gibt halt zwei Blickwinkel. Der eine Blickwinkel ist, gibt Sandro Wagner da mal ein bisschen Zeit, da wirklich was zu entwickeln. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, es wurde ja im Sommer bewusst eine Entscheidung getroffen, um den ganzen Verein oder vor allem die Mannschaft spielerisch nach vorne zu entwickeln. Jetzt hast du so einen 1-0 Heimsieg gegen einen Aufsteiger, der wahrlich kein Leckerbissen war. Ich meine, klar, darum geht es im Moment für den FC Augsburg nicht. Du stehst jetzt bei 10 Punkten da. Nächstes Wochenende lass die Mannschaften hinter dir, wie Wolfsburg, wie HSV, whatever, punkten. Dann stehst du genau wieder da unten drin. Und das ist schon in der Nachbetrachtung, fände ich es ja schon mal interessant, letztendlich da in diesen Meetings mit dabei zu sein, um ganz ehrlich zu sein, weil das, was man sich im Sommer mit dem Trainerwechsel versprochen hat, ist bis jetzt nach dem 11. Spieltag nicht eingetreten. Und jetzt mal die Frage an euch beide. Hat einer von euch wirklich den Glauben in sich, dass das so viel besser wird?
Nee, also für mich spiegelt das eigentlich die letzten 3, 4 Jahre des FCA einfach wieder, dass du Mannschaften hast, die hinter dir stehen, die auch einfach schlechter sind, die weniger Punkte holen werden am Ende. Und am Ende der Saison wird der FCA, wie in meiner Tabelle vorhergesagt, am Ende der Saison auch wieder so zwischen 13 und 14 irgendwo einpendeln. Ja. Da wird mal vielleicht nochmal ein Highlight-Spiel mit dabei sein. Aber die nächsten Gegner, wenn ich da mal so drauf gucke, Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt, sehe ich jetzt nicht unbedingt 4 bis 7 Punkte oder mehr. Also wenn du da vielleicht 2, 3 holst, kannst du da schon von...
Wen haben die, hast du gerade gesagt?
Hoffenheim, Leverkusen und Frankfurt. Ne? Also von daher, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber eine andere Mannschaft, Sören, die noch tiefer hinten drin steht, quasi am Tabellenende, sind die Heidenheimer. Ja, und die hatten zu Gast, hatten die Gladbacher zu Gast. Und ja, die setzen ihren positiven Lauf unter Eugen Polanski fort.
Ja, verdienter 13-0 Auswärtssieg bei den Heidenheimern, die auch ja, trotz Pause nach wie vor, finde ich, nicht Bundesliga-tauglich sind. Das muss man ganz klar sagen. Klar, Knackpunkt war sicherlich dann kurz vor dem Schlusspfiff quasi der Elfmeter von Dix, der reingegangen ist. Aber dann auch in der zweiten Halbzeit, dann erwartest du ja schon von einer Mannschaft, die unten drin steht, ja, dass sie mit Feuer rauskommt. Aber es waren die Gladbacher, die konnten sich dann eben auch auf einen Tabakovic verlassen, der im Moment wirklich trifft. Ja, und am Ende steht ein 3-0-Sieg, der den Aufwärtstrend natürlich bestätigt, aber auch den Abwärtstrend der Heidenheimer ja, mehr als deutlich bestätigt, dass sie ja, in dieser Saison, glaube ich, wirklich ja auch die Reise in die zweite Liga wieder antreten müssen. Wenn man sich die Statistiken anguckt, erst 8 geschossene Tore, 26 Gegentore, also das spricht ja alles dafür. Aber klar, wenn man auf die Tabelle guckt, es ist nur ein Dreier, dann stehst du plötzlich. Ne, und das ist vielleicht die Hoffnung, die Heidenheim haben kann. Und mit Frank Schmidt, das ist ja auch eine besondere Atmosphäre da. Aber aktuell, muss man sagen, sind sie nicht Bundesliga-tauglich.
Nee. Und die Gladbacher, Fabi, haben sich durch den Lauf so ein bisschen da unten rausgekämpft und Luft verschafft. Eugen Polanski, der Mannschaft, auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen eingehaucht. Die Mannschaft steht wieder geschlossen auf dem Platz. Jeder läuft da für jeden, kämpft. Also die Grundtugenden eines Eugen Polanski quasi in die Mannschaft implementiert.
Ja, und der Spielplan macht natürlich gerade auch ein bisschen mit, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Also du hast jetzt gerade natürlich auch so die Gegner, die innerhalb deiner Kragenweite liegen. Die bespielst du im Moment auch sehr gut. Brauchen wir nicht reden. Jetzt Heidenheim ist für mich Game Over. Spätestens jetzt nach dem Wochenende weißt du, was du von der Mannschaft noch erwarten kannst. Unabhängig davon, trotzdem musst du das erstmal 3-0 wegspielen. Tatsächlich, das war am Ende dann, glaube ich, schon auch verdient. Vielleicht die Höhe zu hoch, meines Erachtens, ein bisschen. Aber ja, klar, der Aufwand oder das Momentum musst du jetzt mitnehmen. Das musst du auch mal tragen können über 2-3 Wochen. Und wie gesagt, mal gucken, was bis zum Winter dann von den Gladbacher weiterhin kommt.
Ja, wir empfangen jetzt nächsten Freitag, glaube ich, genau, Freitag zum Topspiel RB Leipzig zu Hause. Haben dann noch ein Pokalspiel zu Hause gegen Pauli. Ja, und dann Mainz und Wolfsburg. Also alles Spiele, wo du gewinnen kannst. Und bei den Heidenheimern werden es 3 ganz wichtige Wochen mit direkten Konkurrenten Union und Pauli. Da sollten dann auch schon die ein oder anderen Punkte bei rumkommen. So, bevor wir jetzt das letzte Spiel des Samstagnachmittags machen, Sören, würde ich gerne mit dem Samstagabendspiel erstmal weitermachen. Es war wieder Spektakel in Müngersdorf geboten. 4. Topspiel am Samstagabend für die Kölner. 4. Niederlage.
Ja, was machen wir mit dem Spiel? Schwierig einzuordnen, wenn am Ende 4-3 da steht. Aus Sicht der Eintracht, nach dem Rückstand, nach dem frühen Rückstand, super zurückgekommen, Spielkontrolle übernommen, dann ja auch das Spiel noch in der ersten Halbzeit gedreht. Sehr gut aus der Kabine gekommen, auf 4-1 dann erhöht, mit dem Doppelpack von Burkhardt. Ja, und dann hatte man das Gefühl, es trudelt erstmal so aus. Und dann fand ich zumindest von jetzt auf gleich, startete die Schlussoffensive der Kölner, die dann noch durch Bülter und Waldschmidt das Spiel ein bisschen spannender gemacht haben. Ja, was man vielleicht sagen kann, ich glaube, das, was Köln auch trotz der Niederlage, der 4. Niederlage, einfach hat, sie geben nicht auf. Also sicherlich nach dem 4-1 hättest du auch den Kopf in den Sand stecken können. Sie haben nicht aufgegeben, haben weiter Fußball gespielt. Aber ich glaube, man hat gerade dann auch zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit gesehen, dass sie gegen solche Gegner noch nicht reif sind. Das dauert vielleicht auch noch eine Zeit. Und für die Eintracht, glaube ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Sieg, weil es jetzt auch natürlich mit den englischen Wochen ernst wird für die Eintracht. Das müssen sie auch nochmal beweisen, dass sie das im Tank haben. Von daher ist es ein Auswärtssieg, den man natürlich sehr, sehr gerne mitgenommen hat.
War ein richtig schön anzuschauendes Spiel, Fabi. Beide Mannschaften alles rausgehauen, haben auch an dem Spieltag die meisten Kilometer abgerissen. Die Kölner 130 Kilometer, Frankfurt 128. Also wirklich alles gegeben. Ja. Und die Frankfurter fast noch ein Déjà-vu wieder mitbekommen. Beim letzten Spiel gegen Gladbach war es doch, glaube ich, ne? Wo sie 6-0 geführt hatten und dann noch die Gladbach auf 6-4 rangekommen waren.
Ja, zu viele Gegentore auf jeden Fall.
Ja. Aber Johnny Burkhardt, Fabi, Hat er ja, stark gemacht, die beiden Tore, ne?
Ja, doch, auf jeden Fall. Steht er jetzt, glaube ich, bei 8 Toren, oder?
Habe ich jetzt gar nicht so auf dem...
Doch, müssten 8 Tore sein. Also von daher wirklich sich gut eingefügt ins System. Und wie gesagt, bei den Frankfurtern 20 Punkte. Ist, glaube ich, auch so ungefähr, wie man sie einschätzen könnte, so vom Leistungsniveau her. Bist nah dran an der Champions League und wie gesagt, gibt es im Moment relativ wenig zu mäkeln für die Kölner vielleicht. Irgendwann müsstest du auch mal wieder 3 Punkte einfahren. Im Moment bist du ja sehr, sehr sicher irgendwo im Niemalsland der Tabelle mit keinen Ansprüchen nach oben. Trotzdem, glaube ich, wird es für besinnliche Weihnachten den Kölnern ziemlich gut tun, wenn sie nochmal 3 bis 5 Punkte mehr auf der Habenseite hätten. Irgendwie sind sie ja irgendwie nah dran, aber dann doch so weit weg in dem einen oder anderen Spiel. Gladbach jetzt, Frankfurt, waren alles so Spiele, wo man ja irgendwie immer so das Gefühl hat, man kann zwar irgendwo ganz gut mithalten, aber am Ende reicht es dann doch nicht. Und von daher mal gucken, wie es dann in den nächsten Wochen weitergeht.
Mhm. Gute Überleitung, Fabi, am Ende reicht es halt doch nicht. Das Spektakelspiel vom Samstagnachmittag, ja, der VfB Stuttgart und Sebastian Hoeneß entwickeln sich immer mehr zum Angstgegner für Borussia Dortmund. Ja, die Dortmunder konnten jetzt auch das 7. Duell, das 7. Aufeinandertreffen gegen Dortmund, gegen Stuttgart nicht gewinnen. Ja, bis kurz vor Schluss sahen die Dortmunder durch ein Tor von ausgerechnet Karim Adeyemi wieder sichere Sieger aus. Am Ende schockte Dennis Undorf mit seinem 3. Tor die Dortmunder eiskalt. Und am Ende muss man, glaube ich, sagen, auch wieder ein verdientes Unentschieden für die Dortmunder, die letzten Wochen so ein bisschen Konzentration, Leistung zum Ende hinten raus alles vermissen lassen.
Ja, ich glaube, wenn man von ganz vorne anfängt, in der ersten Halbzeit war schon der VfB, glaube ich, die bessere Mannschaft. Und dann mit dem Elfmeter von Emre Can ist die Partie zugunsten des BVB erstmal gekippt. Dann mit den 2 Toren vor der Halbzeit. Dann ist der VfB natürlich super zurückgekommen. Klar, und dann war es, glaube ich, ein offener Schlagabtausch. Spätestens nach dem 2-2 hätte es in beide Richtungen pendeln können. Dann sah der BVB wie der sichere Sieger aus. Fand ich auch, weil gerade auch Maxi Bayer, fand ich, ein super Spiel gemacht hat. Hat sich Adeyemi belohnt für den Einsatz, gerade auch, wie er mit der Kritik, glaube ich, umgegangen ist in den letzten Tagen. Ja, aber was man, glaube ich, oder worüber wir sprechen müssen, ich weiß nicht, ob ihr die Gegentore im Kopf habt. Ja. Also einmal, wo Can Undorf überhaupt nicht verteidigt und dann spätestens beim 3-3, wo Schlotterbeck also wenn man Schlotterbeck in die Premier League redet, glaube ich, ist es gewagt, denn wenn du einen Undorf so schlecht verteidigst einfach, dann hast du in der Premier League gar nichts zu suchen. Also das war defensiv einfach katastrophal, individuelle Fehler waren das, schlecht verteidigt, aber der VfB, glaube ich, hat sich das Unentschieden ja auch sehr verdient und am Ende, glaube ich, hat es Maxi Bayer auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dass der BVB trotz des Unentschiedens der Verlierer war, weil du dir einfach spätestens nach dem 3-2 darfst du dir das nicht mehr so wegnehmen lassen, so schlecht verteidigen. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass der BVB trotz, obwohl man ja zuletzt wirklich auch die Defensivleistung gelobt hat, in den entscheidenden Momenten gegen gute Teams nicht auf der Höhe ist.
Ja. Ich fand ja auch den Elfmeter schon ein bisschen schmeichelhaft.
Der war auch lächerlich. Ja. Schlotterbeck läuft doch da Undorf ganz klar unten in die Beine. Ne? Oder Undorf macht einen Schritt und Schlotterbeck läuft da rein. Also das war schon mal kein Elfmeter, definitiv nicht. Und das Tor, was du angesprochen hast, der Anschlusstreffer von Undorf, ey, sorry, als Verteidiger muss ich doch im 5-Meter-Raum eng am Stürmer dran sein. Ich glaube, Dennis Undorf hatte die letzten Jahre noch nie so viel Platz im 5-Meter-Raum gehabt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Can wusste gar nicht, dass da ein Gegentor passiert ist. So anteilnahmslos stand er da im 16er neben Undorf. Ich glaube, hätte er die Reaktion der Stuttgarter Fans nicht irgendwie im Blickwinkel mitbekommen, hätte er gar nicht gewusst, dass das hier der Ball im Tor eingeschlagen ist.
Hat gar nicht damit gerechnet, glaube ich, dass der Undorf überhaupt so einen Schuss nach hinten loslässt. So.
Und was eine Frage an alle BVB-Fans oder vielleicht sogar an Niko Kovac. Was hat Fabio Silva dir angetan,
verbrochen.
Ja. dass dieser Mann nicht spielen kann. Also du hattest einen Guirassy, der seit Wochen überspielt wird. Gut, jetzt hat er vielleicht gar nicht mal so schlecht gespielt am Wochenende, aber ganz ehrlich, wann hat er den eingewechselt? In der 90. in der Nachspielzeit irgendwann? Das ist eine, meines Erachtens eine Vollgranate, Fabio Silva.
Ja.
Der einfach bei Kovac überhaupt keine Chance bekommt. Auffällig, ich schaue jetzt gerade mal nach, er hat auch nur dreimal gewechselt, hat sein Kontingent also in dem Sinne gar nicht ausgeschöpft. Boah, also ich weiß nicht. Und dann, wie gesagt, ist es halt auch ein bisschen unglücklich im Moment, wie das alles so auch im Nachgang abmoderiert beziehungsweise moderiert wird. Jetzt hast du natürlich in Hamburg das Ding verschenkt, jetzt gegen den VfB das Ding verschenkt, gegen Köln hattest du Glück mal in der 90. plus 5, dass das Ding gefallen ist. Juve war auch so ein Beispiel. Und ja, also da ist ein bisschen Déjà-vu, kommt bei mir da immer wieder hoch. Jetzt spielst du nächste Woche in Leverkusen. Und ich weiß es nicht, was da an dem Spieltag rauskommt. Ich meine, du kannst natürlich als großer Gewinner aus dieser Woche rausgehen. Wen hat Dortmund in der Champions League?
Villarreal, das werden sie wahrscheinlich zu Hause gewinnen.
Genau, also du kannst eine goldene Woche hinlegen. Das kann aber genauso gut auch sein, wie gesagt, dass du am Wochenende verlierst. Dann hast du im Worst Case 11 Punkte Rückstand auf Bayern. Dann kannst du die Bundesliga-Saison abhaken.
Ja, ja.
Dann spielst du wirklich nur noch um Platz 2, 3, 4 und hinter dir die Mannschaften drücken.
Genau, und selbst Platz 2 wird schwierig. Also der Abwärtstrend der Dortmunder, die Leistung der letzten Wochen, wir haben es ja am Anfang der Saison schon gesagt, die Punkte wurden geholt und da war es schon spielerisch nicht so gut. Und man merkt, glaube ich, auch an den Aussagen von Niko Kovac, dass er auch jetzt zunehmend gereizter wirkt. Jetzt sagt er jetzt am Wochenende von wegen, jetzt habt ihr euer Spektakel, aber jetzt haben wir nur einen Punkt. Ja, also ich glaube, man kann es da nicht jedem in Dortmund recht machen. Plus noch das Ganze, die ganzen Unruhen mit Mystery Box hier und Aki Watzke, Neuwahlen, Präsident und sonstiges da. Ne?
Also, was ich halt dann auch so wie du sagst nicht verstehen konnte, also man konnte dann aber gar nicht schnell genug warten, um Kovac dann gleich nochmal 2 Jahre mehr Vertrag zu geben. Ohne Not.
War in der guten Phase halt, ne? Aber es ist wie jedes Jahr im Herbst, da kommt dann wieder die, ja, wie sagte man, Herbstdepression oder so bei den Dortmundern raus. Also ich bin echt mal gespannt bei den nächsten Wochen. Also spielerisch ist das sehr, sehr mau bei den Dortmundern. Da sehe ich andere Mannschaften wie jetzt am Samstag Stuttgart spielerisch deutlich besser und weiter. Weiter spielerisch, Sören, sind auch die Leipziger und Ole Werner.
Ja, sie sind im Moment der Bayern-Verfolger, wenn man das Verfolgung nennen kann, der auf jeden Fall ja seine Hausaufgaben löst. Ich finde, dass ein sehr, sehr guter Heimauftritt gegen die Werneraner waren, die ja auch durchaus eine formstarke Mannschaft sind. Klar, lange Zeit hat sich Leipzig schwer getan, da stand Bremen recht gut defensiv. Ja, und in der zweiten Halbzeit, muss man dann sagen, war es die individuelle Qualität, die sich dann durchgesetzt hat mit Ouedraogo, der, finde ich, ein super Tor geschossen hat. Und dann Schlager 2-0, der Halbzeit war mehr als verdient. Sie machen ihre Hausaufgaben. Ich finde auch, dass sie auch spielerisch macht das wirklich lustig, das anzuschauen. Man hat irgendwie so das Gefühl, gerade auch wenn ich so an die Offensive da denke, mit Hader, Diomande, Ouedraogo, die Jungs haben einfach Bock zu kicken und Fußball zu spielen. Das war bei Leipzig ja gerade in letzter Saison nicht unbedingt so. Da hatte ja jeder irgendwie so sein Päckchen zu tragen. Oder er stand schon auf dem Sprungbrett zum größeren Verein. Das ist im Moment zumindest nicht so. Die spielen einfach Fußball. Qualität setzt sich dann durch. Und von daher, glaube ich, macht es im Moment sehr, sehr Spaß, den Leipzigern zuzuschauen.
Als Außenstehender merkt man, glaube ich, Fabi, man hat das Gefühl, dass auf jeden Fall wieder eine richtige Mannschaft auf dem Platz steht. Sören hat es gerade angesprochen, nicht mehr so jeder, der sein eigenes Süppchen kocht.
Ja, auf jeden Fall eine interessante Mannschaft, muss man wirklich sagen. Jung auch größtenteils, mit viel, viel Potenzial. So langsam pendelt sich das, glaube ich, alles auch ein bisschen ein in Leipzig. Hast den großen Vorteil gegenüber allen anderen Mannschaften, die entweder vor oder kurz nach dir in der Tabelle aufkommen, dass du eben keine internationale Belastung hast, kannst dich Woche für Woche in Ruhe auf die Spiele vorbereiten. Und das ist das kann auf jeden Fall zumindest mal bis Februar, März ein fetter Vorteil sein, gegenüber all deinen Mitstreitern rund um Champions League, Meisterschaft, wie auch immer, wie man es nennen will.
Ja. Zwei Sachen noch, was wir nicht vergessen dürfen, Jungs, ist im Dezember, Januar haben einige Mannschaften damit zu kämpfen, dass es noch Afrika-Cup. Der Afrika-Cup ist. Wird die Leipziger wahrscheinlich auch hart treffen, Leverkusen unter anderem dann auch. Aber die Bremer haben, wie Sören, du sagtest es bereits, ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Meiner Meinung nach ein bisschen zu spät dann gewechselt. Es gab ja den Dreierwechsel Boniface, Bangula und Ginma. Da hatten die Leipziger schon nochmal ihre Probleme, so 20 Minuten lang, wenn die Bremer da das Tor machen, beziehungsweise das Tor auch anerkannt wird von Stay, war es, meine ich. Oder Stay oder Grühl war es, ne? Was hauchzart abseits war. Ja, aber trotzdem, ich glaube, die Bremer brauchen uns dieses Jahr keine Sorgen drum machen. Die haben sich da auch im Mittelfeld irgendwo festgespielt. Da sind andere Mannschaften definitiv schlechter unterwegs dieses Jahr. Und Horst Steffen hat da, glaube ich, auch die Mannschaft sehr gut gefestigt nach dem schwachen Start. Ja, und wer sich da oben auch gemütlich gemacht hat, ist Steffen Baumgart, Fabian, mit Union Berlin. Machten wieder Union-Dinge, ne?
Ui. Ja, wie soll man das sagen? Es war ein Spiel, was zum Wegschalten eingeladen hat, weil es sehr, sehr niveauarm war. Ist aber wurscht am Ende für die Unioner, würde ich behaupten, weil sie 3 Punkte mitgenommen haben. Können jetzt, glaube ich, auch ziemlich beruhigt ins Wochenende gehen und dann sich auf den Pokalschlager gegen die Bayern vorbereiten. Ganz ehrlich, Jungs, spielerisch brauchen wir über das Spiel nicht drüber reden. Also das war wirklich mit Abstand das Schlechteste, glaube ich, diese Saison bisher, was man überhaupt sehen hat können. Also 1-0-Ausgang für St. Pauli bedeutet das schon langsam die Identitätsfrage, wo gehören sie überhaupt hin? Wenn sie so weitermachen, sehe ich sie kein Stück besser als die Heidenheimer. Jetzt hast du dann auswärts die Bayern, wird es wahrscheinlich auch nicht viel besser machen. Aber ehrlicherweise immer noch unerklärbar, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man so den Stecker gezogen bekommt. Ja. Und du bist einfach nicht Bundesliga-tauglich, das muss man so sagen. Und mehr gibt es von meiner Seite zu dem Spiel auch wirklich nicht sagen, weil dafür war es einfach zu schlecht.
Sören, Blessin, jetzt muss man die Trainerfrage stellen jetzt. Also, Fabi hat es angesprochen, jetzt kommen die Bayern. Davor oder danach brauchst du den Trainer jetzt auch nicht wechseln. Da kannst du mit einer wahrscheinlich hohen Niederlage rechnen.
Ja, ich glaube, die Trainerfrage wurde gestellt und die hat Uke Göttlich, der Präsident, direkt nach dem Spiel ja auch beantwortet, dass er erstmal Trainer bleibt, dass er das volle Vertrauen hat. Ich glaube schon, dass sie bis zur Winterpause auf jeden Fall an ihm festhalten werden. Dann wird man sehen, inwieweit St. Pauli in der Tabelle steht oder wo sie stehen dann. Aber es ist ja ähnlich wie in Heidenheim, sage ich mal. Ja, also du brauchst im Prinzip... Ja gut, St. Pauli bräuchte im Prinzip nur ein Unentschieden oder 2 Punkte und dann sind sie ja auch wieder über dem Strich. Also es ist auch da alles möglich und die Baustellen sind ja bekannt. Es ist nach wie vor die Offensive, zweitschlechteste Offensive hinter Heidenheim. Und da muss Pauli ansetzen. Und vielleicht werden sie im Winter dann nochmal was tun, um die Offensive zu verstärken. Aber klar, auch da, das wird ein langer Weg. Und wenn sie an Blessin festhalten, ist es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, weil er ihnen natürlich auch in der letzten Saison, glaube ich, schon den Klassenerhalt gesichert hat, in der Art und Weise Fußball zu spielen. Die Chance ist groß, glaube ich, auch in dieser Saison noch, dass St. Pauli zumindest Platz 16 erreicht. Und im Moment ist alles offen.
Gut, dann sind wir mit der ersten Liga durch. An euch noch die Frage, wo wir gerade die Offensivschwäche einiger Teams angesprochen haben. Sehen wir Niklas Füllkrug dieses Jahr im Winter in irgendeinem Verein in der Bundesliga spielen, Fabi? Sören?
Also, du dir vorstellen? Ja, ich kann mir eine Rückkehr zur Werder Bremen durchaus vorstellen.
Nach Bremen noch zusätzlich?
Ja.
Okay.
Ja.
Also ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall sehe ich ihn bei keinem Top-Club, weil nirgendwo Platz ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei allen Mannschaften, die einen Mittelstürmer gebrauchen können, würde ich, wobei er ist eigentlich auch der Typ, der gerne auf Geld verzichtet, glaube ich, wenn es um seine Karriere geht. Aber ich kann es mir ehrlicherweise schwer vorstellen, dass er sich bei einer Mannschaft wie Köln, Mainz, wirklich Bremen ist ja genauso,
Aber so letzte Chance, Fabi, nochmal zu einer WM mitzufahren. Du brauchst Spielpraxis.
Ich, also dann muss man aber ja auch schon sagen, ich sage jetzt mal, dann hast du das Problem ja genauso, was ist, wenn Tim Kleindienst jetzt am Wochenende ja auch wieder seine letzten oder die letzten beiden Minuten bekommen, ist langsam wieder fit. Du hast einen Dennis Undaff, der da vorne Burkhard drin spielen kann. Johnny Burkhardt.
Ja, ja.
Ich meine, das ist jetzt alles nicht die Creme de la Creme. Gut, Füllkrug, ja, irgendwo hat er seine Chancen, aber ja, vielleicht macht es Sinn, ich weiß es nicht, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dann hast du eine Nationalmannschaft, die ihre vermeintlichen Säulen, die das Gerüst stützen könnten, irgendwo hin verfrachtet, nur um irgendwo zu spielen. Siehe Ter Stegen, siehe Füllkrug. Damit wirst du auch kein Weltmeister, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wenn du Spieler hast, die sich nicht mal in England bei einem Durchschnittsclub durchsetzen können, weiß ich nicht. Ich stell dir die Frage selber. Würdest du ihn dann mitnehmen?
Ja, soweit habe ich ja noch nicht mal. Erstmal soll er überhaupt erstmal wieder mehr Spielpraxis bekommen, ne? Oder so ein, vielleicht ein Team in der zweiten Liga.
Oder Türkei.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke mal, dass eine Laie...
Hannover 96, da kommt er doch her.
Da kommt er her, ja.
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er so tief runtergeht. Also eine Leihe von West Ham ist realistisch bis zum Sommer. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er zurück nach Deutschland kommt.
Gut, jetzt hast du den Übergang leider verkackt, Sören. Das war eigentlich der Fingerzeig mit der zweiten Liga. Hol uns doch mal ab, zweite Liga. Was ist so am Wochenende besonders herausgestochen?
Ja, wird sicherlich beginnen mit dem Freitag, die 1-2 Niederlage von VfL gegen Dynamo Dresden, erste Niederlage unter Uwe Rösler, dann können wir gerne in den Samstag direkt springen, die haben Novarana, Paderborn, das vermeintlich formstärkste Team der zweiten Liga mit 2-0 bezwungen haben.
Nach 8 Siegen zuletzt Paderborn, ne?
Genau, ja, und das durchaus verdient, und dann würde ich den Ball quasi nach Düsseldorf rüberspielen. Endlich ein erfolgreicher Anfang
bei der Fortuna. Sehr gut, erfolgreicher Anfang, genau. Befreiungsschlag in der Nachspielzeit durch Itten, der zweimal getroffen hat bei dem Spiel. Aber trotz alledem, das war auch, am Ende fragt keiner nach, sind 3 Punkte, aber die Art und Weise, der Auftritt der Fortuna war wieder wirklich katastrophal. Der FCM, klar bessere Mannschaft, belohnte sich dann auch am Ende dann noch mit dem Ausgleich, der hoch verdient war. Und mit dem letzten Angriff die Fortuna da quasi den Sieg perfekt gemacht. Kann man wirklich von einem glücklichen Sieg sprechen. War wieder nichts Besonderes, aber solche Spiele muss man vielleicht auch mal ziehen, um dann den Turnaround zu schaffen.
Aber es gab auch bestimmt, oder es gibt bestimmt auch Fans, die sich durchaus auch mit einem 1-1 angefreundet hätten, um dieses Thema Markus Anfang
zu beenden.
Noch schneller zu beenden, bevor du das weiter mit anschauen musst. Das kann, du spielst gegen den abgeschlagenen Tabellen 18.
Ja, richtig, richtig.
Du musst dich schon fast schämen dafür, dass es Leute gegeben hat, die dafür Geld bezahlt haben, um das Spiel zu sehen. Es war und so war es wirklich, und das ist jetzt keine Übertreibung.
Nee, ich habe auch Selbstschutz betrieben. Ich habe dann lieber ein bisschen beim Umzug was gemacht, anstatt dann ins Stadion zu gehen.
Ja, also ich glaube, da wäre jedes PGA-Golf-Turnier wäre interessanter gewesen, als das Spiel zu gucken. Und wie gesagt, mit den Ansprüchen, die eigentlich die Fortuna hat, ich kann diese Personalie einfach nicht nachvollziehen. Und da bleibe ich dabei, und das werde ich auch nie können. Lass mich aber gern eines Besseren belehren, weil eins muss man ja auch sagen, der Stadt Düsseldorf würde ein Erstligateam in einer der bedeutenden Sportarten durchaus sehr, sehr gut zu Gesicht stehen.
Genau.
Mal so aus.
Ja, ein Turnaround, anders wie die Fortuna. Seit 5 Wochen hat die Hertha, der Höhenflug geht weiter, nutzen eine gute Chance, die sie hatten, zum 1-0 Heimsieg, der auch verdient war gegen Braunschweig. Jetzt 5 Spiele zuletzt gewonnen, alle zu null. Komplett oben wieder mit rangerückt, werden ihrer Favoritenrolle um den Aufstieg jetzt so nach und nach immer gerechter, ähnlich wie die Darmstädter und Florian Kohfeldt, die beim Samstagabend Topspiel 4-2 führt, abfertigen. Was haben wir noch? Elversberg nach zweimaligem Rückstand noch ein glückliches Ende auf ihrer Seite, 94. Minute, 3-2 Siegtreffer, die bleiben auch weiter oben mit drin. Ja, die Schalker kommen in Münster nicht über ein 0-0 hinweg, hatten dann sogar noch eine Überzahl. Und was haben wir noch? Ja, Miro Klose gewinnt auch 2-0 zu Hause. Leistungsgerechter Sieg gegen Bielefeld 2-0, dritter Sieg in Folge. Ja, das wäre so die zweite Liga. Und dann haben wir, Fabi, am Dienstag Champions League endlich wieder. Was macht Leverkusen in City? Hast du ja schon angeteasert.
Ich glaube, es wird ein ähnliches Ergebnis, wie die Dortmunder vor 2-3 Wochen bekommen haben.
Also so 3-4 Stück meinst du?
Ja.
Ja, und die Dortmunder Sören, die spielen gegen Villarreal?
Ja, da muss eigentlich ein Sieg her. Ich würde aber auf ein 2-2 tippen. Mhm.
Fabi, Lewandowski und Hansi Flick zu Gast bei Chelsea.
Puh, das ist ein gutes Spiel, tatsächlich. Ich sag, es geht unentschieden aus. 1-1.
Okay. Ja, dann haben wir, ja, das war eigentlich der Dienstag so mit den besten Spielen. Die besten Spiele eigentlich am Mittwoch sind PSG Tottenham.
Puh, 3-1.
3-1. Und dann haben wir noch ein heißes Duell mit Sicherheit: Atletico gegen Inter.
0-0.
Im Leben nicht. Meinst du wirklich? Inter gestern noch das Derby verloren gegen Milan.
1-0. Ja, das war ganz spät abends, war das, ne?
Ich habe nämlich
Football geguckt und dann war das erste Spiel zu Ende und dann habe ich gesehen, Milan Derby läuft.
Hast aber nicht rübergeschaltet?
Nee, ich schaue dann am Sonntag tatsächlich.
Fabi, die Bayern bei Arsenal.
Boah, ich traue mich nicht. Ich sage, ich wünsche mir ein 1-1.
Okay. Ja, ein Sieg sollten auch die Frankfurter zu Hause einfahren, Sören gegen Atalanta.
Ja, eigentlich schon. Atalanta ja auch nicht gerade in Topform im Moment. Ja, 2-1.
2-1 Sieg. So, und dann haben wir noch zum Abschluss Europa League. Da sieht es für die Freiburger momentan mit 10 Punkten gut aus. Stehen gut da in Pilsen. Fabi?
1-0.
1-0. Ja, und einen Pflichtsieg müssen die Stuttgarter einfahren bei den Go-Ahead Eagles.
Ja.
Ne, mit 6 Punkten bisher erst. Die Stuttgarter sollten da zusehen, dass sie da gewinnen. Ja, und die Mainzer, die ja momentan in der Conference League sehr erfolgreich unterwegs sind, spielen in Craiova. Das ist in Rumänien. Ja, sollte wahrscheinlich auch ein Sieg bei rausspringen für die Deutschen.
Kannst du eigentlich auch 7-1 gewinnen, oder? Und keiner wäre überrascht.
Ich denke. So, sehr schön. 57 Minuten. Dann haben wir noch Zeit für den Gewinner des Spieltages.
Dennis Undav, bevor jemand anderen den Namen nennt.
Okay.
Er hat gezeigt, dass er auch ein Stürmer ist, von daher Dennis Undav.
Und ist jetzt bei Dortmund ganz oben auf der Liste, um eingekauft zu
werden. Na, weiß ich nicht. Hat sich nicht so beliebt gemacht, glaube ich, da, ne? Oder?
Nee. Und dann nehme ich Michael Olise.
Ach, Jungs, Mann.
Okay. 5 Torbeteiligungen hatten wir, glaube ich, seit Harry Kane schon lange, lange nicht mehr. Von daher ganz einfach.
Okay, dann nehme ich von Leipzig, Uertraogo, Nationalelfdebüt, Tor geschossen, jetzt am Wochenende ein richtig schönes Tor geschossen, wobei man da sagen muss, einen von 10 trifft er wahrscheinlich so in den Winkel, aber sei es drum, vielleicht ein hoffnungsvoller Kandidat, auch noch für unser überfrachtetes Mittelfeld für die WM 2026.
Yes.
Und somit war es das schon für heute. Stunde haben wir voll gemacht, Jungs, hat sehr viel Spaß gemacht. Gut. Und dann hören wir uns am kommenden Montag wieder und schauen dann mal, wie der 12. Spieltag lief und die deutschen Teams sich in der Champions League geschlagen haben. Macht es gut.
Schöne internationale Woche euch allen. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.